Nicht den ganzen Brief will ich besprechen. Wir haben ja schon einige Kapitel übersprungen. Wir werden auch wieder heute Morgen überspringen. Und ich will auch noch bis zum zweiten Brief kommen. Aber dort werden wir nicht so lange stehen bleiben können. Aber so wie der Herr uns führt, so wollen wir es annehmen. Das Anliegen ist, dass wir genährt werden und gestärkt von hier gehen. Einige von uns sind relativ einsame Christen, wo sie wohnen. Mein Gebet ist, dass alle Einsamen die rechten Hirten und die rechte Betreuung bekommen. Wollen wir alle beten, dass der Herr Hirten für die Seinen erweckt. Hirten für die Seinen, klare Stimmen des Zeugnisses für die Welt in unserer Zeit. Darum sollten wir bitten, denn er hat uns gebeten, zu bitten, dass er Arbeiter hinaustue in sein Erntefeld. Das sind die Arbeiter, die es braucht. In seinem Reich die Hirten, außerhalb seines Reiches, das auch noch zu seinem Verwaltungsgebiet gehört, klare Stimme des Zeugnisses für Jesus Christus. Die fehlen uns heute. Gott erwecke sie. Wir kommen zu 1. Timotheus 4, zu Vers 15. Diesen Anliegen widme deine Aufmerksamkeit. Sei in ihnen, damit dein Fortschritt allen offensichtlich sei. Habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beharrlich bei ihnen, denn indem du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Diesen Anliegen widme deine Aufmerksamkeit. Jedes Kind Gottes hat seinen Platz am Leib Jesu Christi und auch in dieser Welt. Dort, wo es ihm gegeben ist, für den Herrn dazustehen, hat er sich dem zu widmen, das dazu gehört. Gott schenke uns ein Auge für die andere Welt. Paulus sagt, wir sehen jetzt niemanden mehr nach dem Fleisch. Wie schauen wir in die Gegend? Von der himmlischen Perspektive sehen wir Menschen im Lichte der Ewigkeit. Dort, wo der Herr uns hingestellt hat, wollen wir uns ganz ihm widmen und seiner Sache und den Dingen, dem allem, das dazu gehört. Timotheus hat seinen Platz, vorläufig in Ephesus. Widme dich, sagt Paulus, diesen Anliegen dort, wo du jetzt stehst. Sei in ihnen, lebe darin. Lass deine Augen nicht weggelenkt werden von den Hauptsachen. Man hat immer wieder gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Sei in ihnen, damit dein Fortschritt allen offensichtlich sei. Timotheus darf wachsen. Er muss nicht vollkommen sein. Er muss nicht der fertigste Redner sein, der fertigste Psychologe oder Mensch, der mit anderen weiß, umzugehen. Aber er soll sich dem Herrn widmen und seiner Sache. Und der Herr wird ihn leiten und führen. Aber es ist für Paulus wichtig, dass wenn auch seine Zuhörer merken, dass er nicht vollkommen ist, dass sie wenigstens sehen, dass er Fortschritte macht. Keiner von uns muss vollkommen sein. Ich bin es schon gar nicht. Aber wir sollten so vor dem Herrn leben, dass andere den Eindruck bekommen, wir sind echt und wir sind dabei zu wachsen. Das schenke der Herr, dass wir zunehmen in dem, was sein ist. Dass dein Fortschritt offensichtlich sei für alle. Habe stets Acht. Ich mache noch einmal aufmerksam darauf, dass es hier um ein kontinuierliches Achtgeben handelt. Habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wer meine Übersetzung vor sich hat, der wird merken, dass wir hier noch die alte Buchstabierung haben, beziehungsweise Schreibweise. Acht wird heute groß geschrieben, ja? Acht geben? Ich denke, ja. Ich habe es noch klein geschrieben. Habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Nun, warum nicht die Lehre zuerst? Weil es sich hier um den Dienst des Timotheus handelt. Und da ist es wichtig, dass er zuerst in Ordnung mit dem Herrn ist, dass er ein Beispiel ist, ein Vorbild für andere, und dann darf er auch den anderen sagen, was in der Bibel steht und was Paulus gesagt hat, dann darf er die Lehre in den Mund nehmen. Von Jesus heißt es sogar, Lukas schreibt, ich habe dir, lieber Theophilus, geschrieben, von allem dem, das Jesus begann zu tun und zu lehren. Das Tun steht vorne an. Das ist wichtig. Das ist auch für Paulus wichtig, wenn er von den Ältesten spricht, in Kapitel 3 dieses Briefes. Der Charakter, ihre geistliche Reife ist für ihn kardinal wichtig. Gib Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beharrlich bei ihnen. Es ist so schnell möglich, abgelenkt zu werden. Verwickle dich nicht, schreibt er im zweiten Brief, in irdischen Angelegenheiten. Ein guter Arbeiter tut das nicht. Bleibe beharrlich bei ihnen. Es ist sehr vieles, das ablenken kann. Sehr vieles, das da in den Weg kommen kann. Und der Feind hat sehr viele Angebote. Du könntest dich noch mit diesem beschäftigen, mit dem. Beten wir für öffentliche Diener am Wort, beten wir für unsere Hirten, dass sie auf der Linie bleiben, die für sie wichtig ist in ihrem Dienst. Jeder hat seine Aufgaben. Es ist nicht jedermanns Aufgabe, sich mit Israel zu beschäftigen oder mit dem tausendjährigen Reich oder mit solchen Fragen. Aber für einige ist es gegeben. Der eine hat diese Aufgabe, der andere hat die. Und so ergänzen wir einander und tauschen aus, was wir beim Herrn gelernt haben. Bleibe beharrlich bei dem, das zu deinem Dienst gehört. Man wird das erkennen wollen, was das ist. Wir sollten füreinander beten, dass das uns gegeben ist. Bleibe beharrlich bei ihnen, denn indem du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Zu diesem Begriff retten sollte wohl etwas gesagt werden. Wenn wir das Wort als langjährige Christen hören, haben wir uns daran gewöhnt, es von unserem heilen Christus zu gebrauchen. Aber das biblische Wort retten wird nicht nur dafür gebraucht, und es ist gut, dass wir das wissen. Dieses Wort, ein einfaches im Grundtext, in der griechischen Sprache, wird auch für helfen gebraucht, so übersetzt es Luther gern. Helfen oder mit retten oder mit heilen oder auch mit bewahren. Und in diesem Text habe ich eigentlich übersetzt, wirst du dich selbst bewahren und retten, so wie andere. Nun besteht die Gefahr, dass man auf die Idee kommen könnte, Paulus hätte gesagt, beziehungsweise das wollen wir nicht hören, und so könnte man hier auf eine Schwierigkeit stoßen, wenn Paulus sagt, Timotheus könnte sich selbst retten, beziehungsweise er könnte andere retten oder auch gar bewahren. Können wir uns selbst bewahren? Können wir andere bewahren? Die Frage hebt sich an dieser Stelle, ob wir bewahren oder retten gebrauchen. Was ist es darum? Nun, wir haben unsere Aufgaben in dieser Beziehung, bei uns selbst und bei anderen. Ich erinnere an die Stelle, die uns bekannt ist, vielleicht in Jakobus, aber man kann sie aufschlagen. Es sind die letzten Verse jenes Briefes. Die letzten zwei. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit irrt, und jemand bringt ihn zur Umkehr. Das ist der erste Ausdruck, der hier gebraucht wird von dem Dienst eines Christen an einem sich Verirrenden. Bringt ihn zur Umkehr, zur Bekehrung, das heißt zur Umkehr. So nehme dieser zur Kenntnis, dass der einen Sünder, in diesem Fall an sich irrender, verirrender Christ, von seinem Irrweg zur Umkehr bringt, eine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden bedecken wird. Nicht er hat ihn von der Hölle gerettet oder vom Verlorengehen oder von einem anderen los, sondern Jesus hat das getan. Und dennoch, sagt Jakobus, wird sein Anteil an dieser Aufgabe. Gott gebraucht Menschen, um andere zu rufen. Er hat Propheten gebraucht, er hat Apostel gebraucht, er gebraucht neutestamentliche Hirten und so weiter, um seinen Ruf weiterzusagen. Wir rufen anstelle von Christus, sagt Paulus in 2. Korinther 5, gegen Ende des Kapitels, Vers 20. Und wir sind nun Rufer an Christi statt. Und dieser Anteil wird auch mit dem Wort gekennzeichnet, das gebraucht wird von seinem eigentlichen Dienst, Jesu eigentlichem Dienst. Er rettet, das heißt, er tut die Aufgabe, verrichtet die Aufgabe, die wirklich notwendig ist. Und dort gebraucht er uns, nimmt er uns mit in die Aufgabe des Rufens. Und das nennt er auch retten oder helfen oder bewahren, je nachdem die Situation es verlangt. Wenn Timotheus seine Aufgabe erfüllt, dann wird er ebenfalls teilhaben an der Bewahrung bzw. der Rettung seiner Zuhörer. Wir kommen jetzt zu Kapitel 5, Vers 17. Kapitel 5, Vers 17. Hier ist wieder von den Ältesten die Rede. Kurz etwas zum Begriff oder zum Wort selbst, zu Vokabel. Das Wort übersetzt ein griechisches, das eigentlich ein wenig anders lautet, wenn man es genau übersetzen wollte. Dort heißt es der Ältere. Bei Petrus wissen wir nicht immer genau, auch nicht bei Paulus immer, sollten wir das Amt vor Augen haben, ist hier vom Amt, das heißt vom Hirtendienst in der Gemeinde die Rede, oder ist von einem älteren Christen die Rede? Denn das Wort wird für beide gebraucht. Die Ältesten heißen im Grundtext eigentlich die Älteren. Aber es wäre schwierig, wenn ich das so übersetzen wollte. Der Leser würde wohl schlecht zurechtkommen damit. Wir haben uns daran gewöhnt, die höchste Vergleichszahl, das höchste Vergleichswort zu gebrauchen, alt, älter, ältester, anstatt von vom Komparativ älterer. Und so heißen nun eben die Ältesten in den Gemeinden. Und so bin ich doch bei diesem Wort geblieben. Aber damit wir das wissen, es ist nicht leicht zu wissen, besonders in 1. Petrus 5, den Jüngeren legt er nahe, etwa Vers 5 da. Sollte man da die Älteren schreiben, die älteren Christen in der Gemeinde, oder geht es um die Beziehung der Jüngeren zu der Leitung der Gemeinde, dass dann die Ältesten wären? Hier ist wahrscheinlich in Kapitel 5, Vers 1 an die Älteren gedacht, einen älteren Mann, einen älteren Menschen. In Vers 17 aber wahrscheinlich doch an die Leitung der Gemeinde. Dort werden wir dann wahrscheinlich Ältester, wenigstens im Deutschen, zu lesen haben. Die Ältesten, die in edler Weise vorstehen. Das Wort für Vorsteher ist ein anderes, aber die Ältesten haben diese Aufgabe vorzustehen. Sie sind Aufseher, sie sind Hirten, sie sind Lehrer. Alles das gehört zur Leitung, zur Aufgabe der Gemeindeleitung. Deshalb kann Paulus das so schreiben. Nicht nur die Ältesten, die ein gutes Vorbild sind. Denn Älteste, das war ihre Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Aber sie sind gerade in der Leitung der Gemeinde im Vorstand. Es gibt keinen anderen Vorstand in der neutestamentlichen Gemeinde. Die Ältesten sind der Vorstand. Es gibt auch keinen Brüderrat zwischen dem Ältesten bzw. dem Pastor oder Hirten und der Gemeinde. Es gibt nur eine Leitung der neutestamentlichen Gemeinde. Und das ist eine Person oder gegebenenfalls mehrere Personen, die Ältester bzw. Älteste heißen oder Hirten oder Hirte, Einzahl oder Mehrzahl, Lehrer, Aufseher, Vorsteher, je nachdem. Die Leitung wird damals, die Gemeindeordnung war damals sehr, sehr einfach. Um es noch einmal zu sagen, was die Gemeindestruktur betrifft, neutestamentliche Gemeinden werden nie gegründet, nie organisiert, nie gemacht, wie ich das auch schon gehört habe. Man macht Gemeinde an einem Ort. Nein. Sie entwickeln sich nicht aus einem Hauskreis zur Gemeinde, von einem Missionskreis zur Gemeinde. Nein, sie sind von vornherein Gemeinde, wenn sie Christen sind. Alle Christen sind Gemeinde. Wir sind heute Gemeinde Jesu hier. Ja, was ist um die örtliche Gemeinde? Das sind die Christen an irgendeinem Ort. Die sind die Gemeinde am Ort. Ja, und wenn es mehrere Gemeinden gibt, dann gibt es mehrere Kreise von Christen an einem Ort. In dem Sinne haben wir mehrere Gemeinden. Aber nicht, weil sie notwendigerweise verschieden organisiert waren, sondern weil sie Christen sind. Der Gemeindebegriff im Neuen Testament hat nicht in erster Linie mit einer Sache zu tun, mit einem Verein oder mit einem Gebilde. Gemeinde ist wirklich die Menschen, die Christen. Wenn Paulus Gemeinde in Thessaloniki schreibt, dann meint er die Christen in Thessaloniki. In der Apostelgeschichte begegnet uns ganz am Anfang, damit es klar ist, gerade diese Schau. Das erste Mal, wo das Wort Gemeinde vorkommt, ist am Ende von Kapitel 2, in den Handschriften, die ich für die besseren halte. Wenn Sie eine neuere Übersetzung haben oder Revision, dann kann es sein, dass dort das Wort Gemeinde fehlt und erst in Kapitel 5 möglicherweise auftaucht. Aber inzwischen ist schon von der Gemeinde die Rede gewesen. Es heißt am Schluss von Kapitel 2, der Herr Jesus tat zur Gemeinde hinzu, als Menschen gerettet wurden. Als sie gerettet wurden. Nicht anschließend, nach der Taufe oder mit der Taufe, sondern der Text sagt, während sie gerettet wurden, wurden sie der Gemeinde, das heißt den bereits vorhandenen Christen, die in Kapitel 1 schon erwähnt sind, und die in Kapitel 2 sich, ja, die sind die, nein, in Kapitel 2 haben sich einige tausend bekehrt und dann bekehren sich noch mehr und davon ist die Rede am Schluss des Kapitels. Jeder, der Christ wird, kommt mit dem Christwerden in die Gemeinde am Ort. Es ist kein Unterschied. Das sollten wir wissen im Neuen Testament, wenn wir wirklich neutestamentliche Gemeinde als Thema haben. Ja? Wenn wir etwas anderes als Thema haben, dann sind wir schon nicht mehr bei der Schrift. Aber wenn wir von neutestamentlicher Gemeinde sprechen und neutestamentliche Gemeinde sein wollen, dann gibt es keinen Unterschied zwischen der Gemeinde am Ort und der Universalgemeinde. Das ist eins, ein Stück. Die Bibel kennt keine sogenannte sichtbare Gemeinde und eine unsichtbare Gemeinde. Ein Theologe sagt uns, dieses Phänomen bzw. diese Sprachweise, diese Redeweise ist erst mit der Zeit aufgekommen. Aber ursprünglich kennt man das nicht. Die Gemeinde ist immer zu gleicher Zeit sichtbar und unsichtbar. Ich sehe heute Morgen keine Gemeinde, weil ich nur Leiber sehe und Kleider. Ja. Die Gemeinde ist in euch. Das heißt, die Persönlichkeit, den Geist, den ich nicht sehe und sitzt nur ganz schön still und dann kann ich rein nichts sehen, vernehmen. Aber sobald ihr euch anfangt zu bewegen und reagiert auf was ich sage mit den Augen oder mit dem Kopf, ja, dann bewegt sich, dann wird Gemeinde sichtbar. Ja. Dann sehe ich, aha, da ist neues Leben, da ist Reaktion. Das ist sichtbare Gemeinde, wo der innere Geist sich bemerkbar macht. Den Geist sehen wir nicht, den Heiligen Geist und auch nicht den menschlichen Geist. Aber wenn er neu geworden ist und er den Leib gebraucht, um sich zu äußern, sich zu offenbaren, dann wird Gemeinde sichtbar. Und Gott schenke uns sichtbare Gemeinde, solche sichtbare Gemeinde. Gott schenke uns, dass Jesus in unserem Leben zu sehen ist. Das ist sichtbare Gemeinde. 2. Korinther 4. Dass Jesus offenbar wird in unserem Leben. Die Gemeinde in Jerusalem wird vermehrt nach der Apostelgeschichte 2 und ferner durch jede neue Bekehrung. Sodass in Kapitel 6, wenn von dem Problem der Betreuung der Armen und der Witwen die Rede ist, Wenn dort von der Gemeinde die Rede ist, die die Apostel verwalten, dann schreibt Lukas einfach die Jünger. Das sind die Christen. Die Zahl der Jünger vermehrte sich. Das heißt, die Gemeinde vermehrte sich. Die Gemeinde heißt die Jünger, alle Jünger. Es gibt keinen Christen, der noch nicht in der Gemeinde wäre. Das ist schade, dass wir uns das angewöhnt haben. Deshalb mache ich darauf aufmerksam, weil dem so ist, dass wir nicht vergessen, dass Menschen, die Christen geworden sind, auch noch nicht in der Gemeinde ist, wie man das so sagt, dass die betreut werden. Denn sie sind in der Gemeinde. Die Hirten der Gemeinde haben gerade bei ihnen genauso die Pflicht, ihnen nachzugehen, sie zu betreuen, wie die Leute in der Gemeinde, in Anführungsstrichen. Ich denke, wir bekommen mit, dass wir nicht so neutestamentlich sind, wie wir uns manchmal geben, wie wir das manchmal behaupten. Auch wenn es neue Bewegungen gibt, die neutestamentliche Gemeinde herbeiführen wollen. Professor Bohren von der Heidelberger Universität, glaube ich, war es, schrieb einmal einen sehr guten Artikel über, ich glaube, das war zum Reformationsfest, reformatorische Gemeinde. Sind unsere Gemeinden reformatorisch? Dabei meinte er biblisch. Und er hat einmal aufgezeigt, wie katholisch eigentlich unsere Gemeinden immer noch sind. Und wie unmündig und so weiter. Wir haben vieles aus der alten Kirche mitgenommen und wissen es nicht. Die Gemeinde Jesu ist Menschen. Die Gemeinde Jesu ist personorientiert. Die Bibel ist personorientiert. Nicht eine Sache wollen wir fördern. Einen christlichen Verein gleichsam. Vielleicht ist das Wort Verein für uns etwas verpönt in dieser Verbindung. Aber genau das ist es, als was man die Gemeinde betrachtet, wenn man sie als Organisation betrachtet. Ja? Sie ist nicht eine Organisation, was nicht heißt, dass sie chaotisch wäre. Nicht das ist die Alternative, sondern ich meine jetzt eine Organisation, wie Menschen ihre Kreise, ihre Gesellschaft organisieren. So und so werden wir es machen. Sie werden nie finden im Neuen Testament, dass irgendein Kreis von Christen organisiert wurde. Nie. Ja, aber es wurden ihnen Ältesten gegeben. Ja, und sie waren schon fertige Gemeinden. Die Apostelgeschichte 14. Beim ersten Gang durch die Gegend, vom Westen zum Osten, sie kommen vom Süden, über Pisidien, kommen in die Zentralgegend von Kleinasien, nach Antiochien, Ikonium, Lystra, Derbe und so weiter. Es bekehren sich Leute unterwegs an diesen verschiedenen Orten. Dann machen sie sich auf und gehen zurück und besuchen diese jungen Christen, die sich eben vor einigen Tagen oder Wochen bekehrt haben. Und was nennt Lukas diese Kreise? Gemeinden. Das ist das einfache Wort für die Christen als Schar. Sie waren Gemeinden. Und in diesen Gemeinden sehen jetzt Barnabas und Paulus vor, dass es Leitende hat. Junge Christen, die inzwischen schon etwas an Reife aufweisen, etwas an Begabung und Reife. So schnell darf das gehen. Es wird äußerst schnell getauft. Es wird äußerst schnell Verantwortung gegeben. Man traut dem Heiligen Geist viel zu. Denn der Herr ist da am Werk. Und wenn wir das täten, denke ich, könnte der Herr noch viel mehr tun, als wir mit unserer großen Vorsicht meinen, zu tun. Ja? Nun, das war jetzt ein kleiner Abstecher, vielleicht war er hilfreich. Kommen wir zurück zum Ältesten von Vers 17. Die Ältesten, die in edler Weise vorstehen, halte man doppelte Ehre wert. Was ist doppelte Ehre? Das Wort Ehre wird im Neuen Testament manchmal auch für den praktischen Beweis von Ehrerbietung gebraucht. Das heißt Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Wenn die Kinder den Eltern Ehre erweisen, dann kann das einschließen, dass sie sie versorgen, ganz irdisch praktisch versorgen. Das griechische Wort wird in dieser Hinsicht auch gebraucht. Wir wissen nicht immer ganz genau, wie weit das Wort gezogen wird, wie viel es einbezieht. Aber in diesem Fall scheint es diesen Gedanken einzubeziehen. Wenn jemand also so viel Zeit aufbringt für seinen geistlichen Dienst, dass er auf irdischen Verdienst verzichten muss, beziehungsweise er hat nicht so die Gelegenheit, seiner irdischen Aufgabe nachzukommen und dann dadurch ärmer wird gleichsam. Wenn das der Fall sein sollte, dann soll die Gemeinde ihm unter die Arme greifen. Mir gefällt der Ausdruck, den viele Gemeinden gebrauchen, freistellen. Ja. Sie machen es ihm möglich, unabhängig zu sein von einem vom Nachgehen eines irdischen Berufes und stellen ihn frei für die Arbeit für den Herrn. Das muss nicht immer sein, aber wenn jemand die Fähigkeit hat und bereit dazu ist, Paulus sagt, da darf die Gemeinde ihn so unterstützen. Halte ihn doppelte Ehre wert, auch in Bezug auf ihren Lebensunterhalt, habe ich hinzugefügt, weil das wirklich im Text enthalten ist. Am meisten die, die in Wort und Lehre arbeiten. Arbeiten nicht alle Ältesten im Wort und Lehre? Ja, das müssen sie schon. Aber die, die es am meisten tun, das heißt, die am meisten Zeit dafür aufbringen, die natürlich tendieren dazu, im irdischen Bereich den Kürzeren zu ziehen. Und deshalb soll man sie unterstützen. In der Bibel unterstützt man Arme. Man unterstützt nicht Missionare. Man unterstützt Menschen, weil sie arm sind. Und Missionare geben sich dem Dienst und deshalb sind sie arm. Ja? Das ist eine andere, etwas arme Perspektive. Aber ich habe diese Frage einmal klären müssen, weil ich gerade mittendrin in dieser Angelegenheit gestanden habe. Das reinigt die Luft etwas, denn es gibt viele Fragen in Bezug auf Unterstützung im Reich Gottes. Und ich habe mich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel, ein Missionar kommt nach Hause in Heimaturlaub, so gesagt. Und er macht jetzt vielleicht etwas anderes, er studiert vielleicht, bildet sich weiter oder tut sogar einen anderen Dienst. Er hat einen Unterstützungskreis gehabt. Soll man ihn noch weiterhin unterstützen? Nun, das ist immer jedem selbst überlassen, der daran teilgehabt hat. Aber wenn wir dann davon vergessen, dass er nicht unterstützt wurde, weil er Missionar war, sondern weil er seine Zeit dem Herrn zur Verfügung stand, wo immer das war, ob es in Deutschland war oder in Asien oder wo immer auch, dass er dem Herrn diente und deshalb wir ihm unter die Arme springen wollten, wenn das der Sinn ist, dann ist es uns einerlei, wo er ist. Ob er in Asien ist oder in Südamerika oder in Deutschland. Tut er dasselbe hier, widmet er seine Zeit hier dem Herrn und kostet ihm das Gelegenheiten zum Broterwerb. Wenn das der Fall ist, gut, dann wollen wir ihm helfen. Das macht die Frage etwas einfacher, diese ganze Angelegenheit. Vergessen wir nicht, der biblische Weg ist sehr, sehr einfach. Nicht so organisiert und kompliziert, wie das in unserer Zeit geworden ist. Es gibt Ältesten in den Gemeinden, die setzen sich stärker ein aus verschiedenen Gründen. Und die es tun, sind nicht notwendigerweise die treuesten. Denn es ist jedem gegeben, man kann, alle Ältesten in einer Gemeinde können gleich treu sein, aber der eine tut mehr in diesem Bereich seiner Verantwortung, der andere in dem Bereich. Paulus zeigt hier uns einen sehr praktischen Weg, wie die Gemeinde ihre Aufgabe an ihn erfüllen kann. Denn die Schrift sagt, einem dreschenden Rind wirst du nicht einen Maulkorb anlegen. Etwas zur Sprache, zur Formulierung. Sie haben gemerkt, dass ich die Zukunftsform gebraucht habe. Wirst du nicht. Und ich nehme an, dass in jeder Übersetzung, die hier aufgeschlagen ist heute Morgen, das Wort sollst stand. Ja? Wir fragen, wird er kommen? Man fragte einmal, soll er kommen? Auch in der Luther-Übersetzung haben wir dieses Wort soll für die Zukunftsform in den alten Ausgaben. Aber heute, wenn wir dieses Wort gebrauchen, hören wir den Imperativ, nicht die Zukunftsform. Du sollst ist Pflicht. Ja? Und in der Tat ist ein Gesetz Pflicht. Aber es interessiert uns die Formulierung. Ja? Nun, als jemand das vernahm, was ich da gemacht hatte mit dem Text, sagte er, zitierte er eine Regel aus dem Griechischen, die Zukunftsform wird als Imperativ gebraucht. Folglich hätten wir den Imperativ zu übersetzen. Moment einmal. Hier wird aus dem Griechischen übersetzt. Und Paulus zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen. Das Hebräische hat die Zukunftsform gebraucht als Imperativ, aber es war immer noch die Zukunftsform. Das heißt, im Zusammenhang. Ich weiß, dass man die Zeitformen nicht so schnell herauskriegen kann im Hebräischen, aber immerhin ist das die Formulierung. Im Griechischen haben wir einen Unterschied zwischen Zukunftsform und Befehlsform. Will jemand etwas ausdrücklich in der Befehlsform ausdrücken, dann kann er diese Form ganz genau gebrauchen und jeder weiß, das ist die Befehlsform. Schreibt er aber die Zukunftsform, dann hört man die Zukunft. Und als die neutestamentlichen Schreiber aus dem Alten Testament zitierten, gebrauchten sie, wenn die 10 Gebote zitiert wurden, ich kann das jetzt nicht mit Genauigkeit sagen, ob das in jedem Fall so ist, aber in jedem Fall, an den ich mich erinnern kann, ob das bei Paulus oder Jakobus ist, ist es in der griechischen Sprache in der Zukunftsform geschehen. Und das fiel mir auf. Ich muss zugeben, erst vor einiger Zeit, das heißt vor einigen Jahren. Und seitdem habe ich den Mut, auch im Deutschen die Zukunftsform zu gebrauchen, weil das dem Griechischen entspricht. Wenn wir das so beibehalten und dennoch wissen, dass es der Imperativ ist, dann kriegen wir hier etwas mit. Auch wir im Deutschen sprechen so. Das wird hier nicht gemacht. Hier wird nicht geraucht. Das kennen wir. Das ist Zukunftsform. Aber es wird aufgefasst als Imperativ. Ja? Aber wir gebrauchen diese Form absichtlich. Es kommt vielleicht etwas besser an als direkt die Imperativform. Ja? Nicht rauchen, das übersieht man, ja. Aber wenn man sagt, hier wird nicht geraucht, da hört man schon etwas von den Folgen eventuell. Ja? Kann der Fall sein, je nachdem, wer es sagt. Ja? Man kann auch dann etwas anderes erleben, dass niemand Acht darauf gibt. Das ist eine andere Sache. Du wirst, wir kommen zum Text, einem dreschenden Rind wirst du nicht einen Maulkorb anlegen. Das traut Gott seinem Volk Israel zu. Und Paulus zieht daraus eine Lektion. Dieses Wort kann er auch bei den Korinthern zitieren. Und die Frage stellen, hat Gott Interesse an Rindern bzw. Ochsen? Ist das sein Interesse, dass er nur ihr Wohl fördern will mit dieser Vorschrift? Nein, sagt er. Nicht nur an Ochsen hat er Interesse, sondern das ist unserethalben geschrieben. Wir lernen da, wie man mit der Schrift umgeht. Ja? Wir lernen, dass nicht alles, was Gott sagt, notwendigerweise in so vielen Worten oder mit so vielen Worten geschrieben sein muss, damit wir Informationen bekommen. Die Bibel lehrt uns, dass wir bei jeder Zeile nachdenken dürfen, welche Schlussfolgerung haben wir daraus zu entnehmen. Einem dreschenden Rind wirst du nicht einen Maulkorb anlegen und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Zwei Zitate. Wo stammen sie her? Das erste aus dem Alten Testament. Das zweite, woher? Aus Lukas. Und beide Zitate heißen was? Was hat er zitiert im Text? Wie steht es geschrieben? Beide Zitate nennt er was?
Zukunft.
Nein, er gibt diesen Zitaten einen Namen. Wie heißen diese Zitate? Zu welcher Kategorie gehören sie? Oberbegriff, der Oberbegriff. Im Text steht es geschrieben. Die Schrift, er zitiert die Schrift. Das sind Schriftworte. Er zitiert aus der Schrift. Ist das Lukas-Evangelium schon geschrieben? Wahrscheinlich. Wenn nicht, ist es wenigstens in Schriftform da, ein Teil davon. Hier haben wir einen kleinen Hinweis darauf, dass auch neue neutestamentliche Schriften auf der Ebene des Alten Testamentes als Bibelwort, als Schriftwort erkannt werden. Die Schrift ist die ganze Heilige Schrift. Und wenn Paulus dann im zweiten Brief schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, und wir seinen ersten Brief hinzunehmen, dann können wir wissen, er schließt das Neue Testament, insofern es schon fertig vorliegt, ein. Die ganze Heilige Schrift, nicht nur Alten Testamentes, sondern auch Neuen Testamentes, ist von Gott gehaucht, von ihm eingegeben. Er ist der Ursprung. Beide sind Wort Gottes. Und was lehren sie? Dass man nicht nur Tiere schonen sollte, sondern Menschen schonen sollte, die sich für den Herrn einsetzen. Die Gemeinde ergänzt sich hier. Der eine tut dies, der andere tut das. Galater 6, wer unterrichtet wird, wer unterrichtet wird, der soll bereit sein, dem Unterrichtenden und die Arme zu greifen, ihn zu unterstützen. Weiter Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Anklage an. Wenn wir bedenken, dass die Ältesten die Pastoren waren, das Wort ist ein Fremdwort und eigentlich nicht ein neutestamentliches als Fremdwort, wenn man es im Sinne der ursprünglichen Bedeutung nimmt, Hirte, dann natürlich ist es zu Recht gebraucht, aber dann können wir schon gleich Deutsch sprechen, warum nicht? Dann von Hirten sprechen. Wir können sehr wohl ohne das Wort Pastor auskommen. Wir kämen eigentlich besser aus ohne das Wort. Dann würden wir uns besser zurechtfinden im Neuen Testament, wenn wir von dort her unsere Arbeit oder neutestamentlich unsere Arbeit tun wollten. Die Ältesten waren die Hirten, die Leitenden der Gemeinde. Aber Timotheus hat es jetzt mit Ältesten zu tun, in dem Sinne, dass er verantwortlich ist für ihren Verbleib als Ältesten. Mit anderen Worten, Timotheus ist kein Ältester. Timotheus ist kein Pastor. Timotheus ist kein Bischof. Timotheus ist nicht ein Hirte einer Gemeinde am Ort, eines Kreises von Christen am Ort. Er ist Missionar, der für eine gewisse Zeit lang Christen in einer Gegend betreut, solange es nötig ist, bis sie sich selbst betreuen können, dann weiterzieht, genau wie ein Missionar es zu tun hat. Denn Missionare sind nicht nur Evangelisten in der Ferne, sondern sie sind auch Lehrer der Gemeinde Jesu, die dort entstanden ist. Das sind die zwei Aufgaben des Missionars. Timotheus ist also ein Missionar, der verantwortlich ist für die Ältesten in den Gemeinden. Und jetzt kann es vorkommen, dass ein Ältester sich vergangen hat und es notwendig war, davon zu sprechen. Es kommt eine Klage. Und natürlich kommt sie zu dem Verantwortlichen, der in diesem Fall Timotheus ist, der Paulus vertritt. Und Paulus sagt, sei da vorsichtig, nicht zu schnell handeln. Man könnte sich geirrt haben. Und wie oft irrt man sich an dieser Stelle? Nicht immer. Es wird zu viel unter den Tisch gewischt. Aber auf beiden Seiten gilt es, Vorsicht zu üben. Gegen einen Ältesten nimm keine Anklage an, außer auf Aussage von zwei oder drei Zeugen. Man hat diese Aussage aus dem Alten Testament, zwei oder drei Zeugen, etwas, meine ich, überzogen und überall anwenden wollen für alles in der Schrift. Vergessen wir nicht, es braucht nur einmal etwas in der Schrift vorzukommen, damit es Schriftwort ist und Autorität hat. Es braucht nicht erst zwei oder dreimal vorzukommen, damit es jetzt angenommen werden kann als Wort Gottes. Da nicht so handeln. wo Gott gesprochen hat und es klar ist, dass er gesprochen hat, da hört dieses auf. Dies ist eine Regel bei Menschen, die es schwierig haben, einander Vertrauen zu schenken, weil wir um unser, wir können uns schnell irren. Ich meine jetzt das Negative. Wir wissen um unsere Schwachheit, unsere die Neigung zu irren, meine ich jetzt, ja. Wir wissen um unsere Neigung, einen falschen Weg einzuschlagen, ja. Das ist natürlich Schwachheit. Eine Klage wird gegen einen Ältesten gebracht und weil es sich um Menschen handelt, die diese Klage anbringen, soll Paulus und soll Timotheus Vorsicht üben, wenn zwei oder drei dasselbe sagen und sich übereingekommen sind, beziehungsweise ihr Zeugnis ist überein, dann darf er das in Rücksicht nehmen und dann erst muss wieder geprüft werden. Also man handelt nicht gleich, aber er erwägt dann die Sache und wie er handeln soll. Die sündigen, das heißt die Ältesten, die sündigen, die sich vergangen haben in ihrer Aufgabe, man muss das im Rahmen lesen, im Zusammenhang, weise zurecht vor allen, das heißt vor der Gemeinde oder vor den Christen, damit sich auch die anderen fürchten. Die anderen Ältesten, aber auch die anderen Christen. Das sind ernste Worte. Ob das heute auch noch so gehandhabt wird? Ich sage, als ernster Zeuge vor den Augen des Gottes und Herrn Jesus Christus. Jetzt kommt Paulus als Zeuge. Ich sage als Zeuge, als ernster Zeuge. Vers 21. Und jetzt spricht er vor den Augen, und ich beachten wir, des Gottes und Herrn, Doppelpunkt, Pause. Mit anderen Worten, wer ist der, der sowohl Gott als Herr ist? Hier geht es um einen, der beides ist, Gott und Herr, Jesus Christus. Hier ist ein Zeugnis für die Gottheit Jesu Christi. Die Übersetzer winden sich manchmal bei diesen Stellen. Nicht alle Übersetzer haben gleich Gottesfurcht. Einige sind nicht Gotteskinder. Da müssen wir vorsichtig sein. Und ich rufe noch einmal die Gemeinde auf, das heißt uns Christen, jeder von uns zu kontrollieren, wie es sich verhält und ob es sich zu Recht so verhält. Bei der Arbeit von sogenannten Spezialisten und bei den Übersetzungen auch. Es wird viel zu wenig in der Gemeinde Jesu darauf geachtet. Also, es geht um Jesus Christus als Gott und Herrn und vor ihm legt Paulus jetzt Zeugnis ab. Was ist es, dass du hier so ernst bist? Nun, das kommt schon. Aber Jesus Christus ist nicht der Einzige, vor dem er hier als Zeuge steht. Er ruft die Engel heran als Zeugen seines Zeugnisses und nennt sie hier erwählte Engel. Und ich nehme an, dass die meisten von uns hier auserwählt haben, ja? Ich weiß nicht, warum man die Vorsilbe aus hier gebrauchen muss. Denn es handelt sich im Grundtext um ein einfaches Wort, erwählt. Übrigens, es ist das Wort für Wort, das hier gebraucht wird in einer anderen Form. Es wird ausgewortet, das heißt erwählt, aber das Wort wählen wird nicht notwendigerweise so hier gebraucht, wie es im Deutschen klingt. Wenn wir auserwählt oder ausgewählt, Neudeutsch, sprechen wollten, dann würde sich die Frage erheben, welche Wesen gab es, bevor es Engel gab, aus denen Gott nun wählte, dass sie Engel würden. Wissen Sie das? Wie bitte? Nochmal. Wenn wir sagen, die Engel sind ausgewählt, So wie wir beim Einkauf auswählen. Diese Orange nehme ich, die lasse ich, ja. Dann haben Sie einen Korb von Orangen und Sie wählen sich einige aus. Und wir sagen, die Engel sind ausgewählt. Was für Wesen waren das denn, aus denen er wählte und einige sollten jetzt Engel sein? Meinen Sie, dass Paulus hier von den Gemeindeleitern sprechen würde, hier in diesem Text? Aha. Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde es eher bezweifeln, weil Paulus hier doch sehr stark im Klartext spricht. Und es ist uns bekannt, dass die Offenbarung in Bildsprache spricht. Es sind nicht nur die Engel, die so ausgewählt genannt werden. Auch der Messias wird ausgewählt, wenn man das Wort gebrauchen will. Ja. Gab es mehrere Kandidaten für die Messianität, aus welchen Gott wählte, dieser wird jetzt Messias sein? Es gab keine andere Möglichkeit. Als man vor einigen Wochen wählte, dann gab es zwei Möglichkeiten, ja? Es gab. Es gab nur einen. Ich freue mich über die Gewissheit, mit der man sprechen darf. Aber das bringt es mit sich, Geschwister, dass wir etwas vorsichtig sind mit solchen Ausdrücken. Also, er wählt. Heißt also offenbar nicht notwendigerweise, dass man aus einer größeren Schar gewählt hat. Sondern hier stoßen wir auf eine Beziehungsbedeutung. Die Engel waren von vornherein, als sie in die Existenz kamen, schon Engel. Und übrigens nicht nur diese, die es heute gibt, sondern noch mehr, die aber nicht in dieser Beziehung blieben. Sie blieben nicht erwählt. Sie blieben nicht in dieser Beziehung. Ja. Sie fielen ab. Das ist uns bekannt aus der Heiligen Schrift. Erwählung ist auch ein Beziehungswort. Köstlich oder kostbar, kann Petrus schreiben. Vorzüglich. Der Messias ist dem Vater lieb. Dies ist mein geliebter Sohn. Die Engel sind ihm kostbar. Viel wert. Ja. Sie sind seine wertvollen Diener. Er schätzt sie. Und weil Gott sie schätzt und Jesus Christus der Gott ist, der sie schätzt, darf er sie heranziehen, weil sie zu Jesus stehen. Diese, die ihm treu geblieben sind. Deshalb darf er sie heranziehen als Zeugen. Paulus steht im Lichte der Ewigkeit und legt hier Zeugnis ab. Und was sagt er? Und damit wollen wir schließen. Vor den Engeln, erwählten Engeln, dass du diese Anweisungen ohne Vorurteil verwahrst, wie man einen Gefangenen im Gefängnis verwahrt. Lass dir diese Anweisung nicht entkommen und nichts tust aus Zuneigung. Paulus weiß um die Gefahr der Gemeindeleitung, die Gefahren, die der Gemeindeleitung nahestehen. Er weiß um die Möglichkeit der Zerrüttung. Wollen wir auch diese Worte ernst nehmen und beten, dass der Herr wieder Gesundheit schenkt in der Gemeinde, in unseren Reihen, in den verantwortlichen Kreisen, ob es am Ort ist, ob es überörtliche Verantwortung ist. Er kann neue Zeiten herbeiführen. Das kann er, wenn er will.